Fernsehen, verwöhntes Medium, sehr viel Geld, sehr viel Prestige, sehr viel Narzissmus. Und dann kommt halt so Social Media um die Ecke und sagt, hey, wir machen ein Video innerhalb von 5 Minuten, geht super schnell. Und alle so, jetzt bin ich aber an meiner Ehre angegriffen, weil wir brauchen für 5 Minuten 3 Drehtage.
Baby Gut Business. Dein Kompass im Social Media Kosmos und der Creator Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz.
Das wird eine ganz besondere Baby Gut Business Folge, denn ihr lernt heute, Trommelwirbel, eine neue Baby Gut Business Mitarbeiterin kennen. Warum so intensiv und so genau? Boah, Leute, es ist eine meiner schwersten Business-Entscheidungen ever gewesen. Und zweitens hat mich das so lange begleitet, hier für diese Position die richtige Person zu finden. Ich habe das erste Mal nicht öffentlich ausgeschrieben, so richtig als Stellenausschreibung, sondern ich bin wirklich durchs Netzwerk gegaunert, könnte man schon fast sagen. Und habe undercover, ohne dass die Personen es teilweise wussten, nach der perfekten Manager-Director-Stelle für Baby Gut Business gesucht. Warum? Weil ich Baby Gut Business größer denke als mich selbst. Dazu gehört eben auch, Verantwortung abzugeben und anderen Menschen hier eine Bühne und ein Sprachrohr zu geben. Und am Ende ist es tatsächlich meine Wunschkandidatin geworden, die euch ab jetzt hier in diesem Podcast auch das ein oder andere Mal auditiv begleiten wird. Deswegen ist es mir so wichtig, dass ihr versteht, wer das ist und vor allem, woher sie kommt und was sie kann. Und natürlich, das Wichtigste, ihr sollt ihr auch mögen. Aber ich glaube, das werdet ihr nach der heutigen Folge. Casta Maria Müller hatte Baby Gut Business nämlich eigentlich, bevor ich es hatte. Ich erzähle das nachher im Podcast noch ein bisschen intensiver, aber für mich war das der absolute Full-Circle-Moment, als sie auf einen Handschlag gesagt hat, ich mache bei Baby Gut Business mit, Anni, ich unterstütze dich, ich habe Lust, dein Co-Host zu werden, auch für diesen Podcast, denn das war ganz, ganz wichtig. Und ich habe ihr damals mein allererstes Interview gegeben zu einer Zeit, wo sich noch niemand für mich interessiert hat und schon gar nicht fürs Influencer-Marketing-Business. Mit ihrem Podcast Podcaster damals hat sie also eigentlich genau schon das gemacht, was ich jetzt mache. Deswegen ist sie mein absolutes Perfect Match, nicht nur für den Podcast, sondern auch für das Baby Gut Business Bootcamp, denn auch unser gesamtes Education-Programm, also unsere Academy, die jetzt langsam anrollt und nächstes Jahr noch sehr, sehr viel größer werden wird, liegt in ihrer Obhut. Und warum sie dafür befugt ist, was sie alles so schon gemacht hat in ihrem Leben und ein witziges und nerdiges Social Media Quiz, bei dem ihr alle mitmachen könnt. Das erwartet euch in dieser Folge. Gerade seht ihr mich noch nicht, aber jetzt im Interview könnt ihr Caster auch live und in Farbe sprechen hören. Das finde ich ganz wichtig, um ein Gefühl für eine Person zu bekommen. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie die aussieht, dann könnt ihr auch gleich das Handy in die Hand nehmen und euch das passende Video dazu angucken. Ganz viel Spaß dabei. Seid ihr schon alle Mitglieder im IKEA Business Network? Wenn nicht, würde ich jetzt sofort in die Shownotes und den Link da anklicken, denn es gibt nicht nur viele Vorteile, da Mitglied zu werden, sondern auch ein tolles Gewinnspiel gerade. Was gibt's zu gewinnen? Nicht mehr und nicht weniger als ein komplettes Makeover deiner Unternehmensräume. Und zwar im Wert von bis zu 20.000 Euro. Und wenn ihr den Hauptpreis nicht abräumt, dann gibt's immerhin die Chance auf eine von 10 500 Euro Geschenkkarten. Wie kann man teilnehmen? Schreib IKEA einfach, was du mit dem Gewinn in deinem Unternehmen verändern würdest und erzähl ein kleines bisschen was über das, was ihr da so macht. Wie geht das? Ihr loggt euch in eurem ikea.de/network-business-Profil ein und könnt da vom 1.4. bis zum 31.5.2024 teilnehmen. Im Login-Bereich findet ihr eine hinterlegte E-Mail-Adresse, an die ihr die Beschreibung des gewünschten Raums schicken könnt. Aber nicht nur das Gewinnspiel ist cool, sondern es gibt auch einen vergünstigten Interior Design Service, eine kostenlose Videoserie, Lernen mit IKEA, tolle Partnerangebote für dich und dein Team, vergünstigte Lieferkosten und Transportmiete und ein Heißgetränk bei jedem Besuch in einem IKEA Schweden Restaurant. Wenn das nicht gute Gründe sind, bei IKEA Business Network mitzumachen, dann weiß ich es auch nicht und ihr findet den Link direkt in den Shownotes. Liebe Caster, du bist heute nicht nur zum Baby Gut Business Interview hier erschienen, sondern du arbeitest jetzt auch hier.
Richtig. Verrückt, oder?
Wir wollen dich ja heute ein bisschen kennenlernen und wir machen das auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Ja, wir testen auch dein Social Media Knowledge. Es wird unterhaltsam auf jeden Fall, aber wir sprechen jetzt erstmal ein bisschen über dich und warum du jetzt bei Baby Gut Business arbeitest und warum du so eine wichtige Person im Team bist und was du alles kannst und weißt und schon gemacht hast. Aber ich glaube, die wichtigste Frage ist, wie lange beschäftigst du dich schon mit Social Media und was fasziniert dich so daran?
Ja, also 14 Jahre sind es. Ich habe es nachgerechnet, weil offensichtlich habe ich mir gedacht, dass diese Frage kommt. Haha. 14 Jahre. Und es ist echt verrückt, wenn man es durchrechnet, weil wie viele Plattformen sind in der Zeit aus dem Boden gestampft worden? Wie viele sind verschwunden? Was hat sich alles geändert? Und trotzdem gibt es so viele Dinge, die nach wie vor gleich sind, die nach wie vor falsch gemacht werden, die nach wie vor richtig sind. Also das ist so eine faszinierende Branche. Und ich finde, was mich immer wieder begeistert ist, jeder Tag ist gleich und dann doch wieder ganz anders und man weiß immer nicht, was passiert nicht und es ist so eine faszinierende Welt einfach für mich. Hätte mir jemals damals gesagt, als ich Journalismus studiert habe, dass ich irgendwas mit Social Media machen würde, da gab es das, glaube ich, noch gar nicht so richtig.
Perfekt. Wir haben ja eigentlich fast dieselbe Vita, wie die Leute vielleicht gleich hören werden. Das ist ja auch ein bisschen komisch, aber ich habe auch Journalismus studiert und im Leben nicht. Also es gab damals gar keinen Berufszweig und wir waren meilenweit davon entfernt, dass Leute für sowas bezahlt worden wären. Also ich spreche jetzt gar nicht von Influencern, sondern von Menschen, die Inhalte kreieren, Journalisten wie Marken und dafür irgendwie tatsächlich Geld bekommen.
Ja. Das ist also total absurd und ich mochte immer dieses Soziale daran, also auch wenn ich die Übersetzung vom Englischen Social zu Sozial sehr schwierig finde, weil das sind für mich keine sozialen Medien, sondern sind wirklich Medien, wo Menschen, sind Medien, wo Menschen sich austauschen, wenn man es übersetzen würde. Aber ich finde es total faszinierend und was Marken da machen können, was Menschen da machen können, was wir für Karrieren in den 14 Jahren gesehen haben, was Unternehmen da leisten konnten. Also das ist wirklich, wirklich faszinierend und es ist so eine, auch wenn man es aus der medienwissenschaftlichen Sicht betrachtet, es ist halt einfach Meilensteine, die da geschaffen wurden. Also wie sich Medien da entwickelt haben und wie das auch die Medienlandschaft an sich verändert hat, finde ich unfassbar faszinierend. Und da von Anfang an dabei gewesen zu sein, also Glück gehabt, an dem Tag geboren zu sein, die Laufbahn gemacht zu haben, weil es wirklich nach wie vor eine Leidenschaft von mir ist.
What a time to be alive.
Aber echt.
Es ist so. auf welcher Plattform hattest du dein erstes eigenes, vielleicht so in Klammern aktives Social-Media-Profil?
Ja, StudiVZ.
Mhm.
Doch, es war StudiVZ und ich habe in London studiert und habe relativ schnell, vielleicht war es auch SchülerVZ, weiß ich nicht, aber ich habe dann festgestellt, ja, meine ganzen Studienkollegen sind da ja gar nicht, die sind alle bei Facebook. Ah, und dann war ich schon so für die deutsche Branche relativ schnell privat, halt bei Facebook sehr viel eher als die ganzen Deutschen. Und das war auch so das, wo ganz viele drauf ist und wo ich auch letztens mal ganz viele Bilder gelöscht habe.
Hast du noch ein aktives Facebook-Profil?
Ja.
Boah, ich habe das gar nicht mehr.
Ja gut, aber ich habe auch bis vor ein paar Monaten noch bei einem Unternehmen gearbeitet.
Ach, das stimmt ja, da war ja was.
Man muss kein Facebook-Profil haben. Wobei doch, ich glaube schon, weil man kann sich sonst gar nicht bei den ganzen internen Sachen einloggen. Aber es muss nicht aktiv sein oder so. Aber trotzdem, klar, habe ich nach wie vor. Und
also dazu würde ich Leute im Arbeitsvertrag immer noch zwingen, Mark Zuckerberg. Also wenn du dir alleine die Anzahl von Meta-MitarbeiterInnen auf der ganzen Welt anguckst, macht das vielleicht ja auch irgendwann einen signifikanten Nutzerstamm aus. So.
Keine Ahnung. Wie viele Leute, darf ich die erste Quizfrage stellen?
Ich wollte doch. Nein, Spaß, klar.
Was glaubst du, wie viele Mitarbeiter bei Meta arbeiten?
Boah. Ich wusste das mal. Ich habe das mal nachgeguckt.
Ich weiß es auch nicht hundertprozentig.
Es sind so krass viel weniger als bei Google zum Beispiel. Das hat mich schockiert. Boah, wie viele sind es? 15.000.
15? 1,5?
Ja.
Nee, viel mehr.
Viel mehr?
So 60.000, 70.000.
Echt?
Mhm. Ja.
Ach, krass.
Gut, aber es sind ja auch ganz, ganz viele Produkte, ne? Also die verschiedenen Plattformen bis hin zu AR, VR, bla bla bla. Also es ist schon.
Ich war nur so schockiert, als ich mich da so ein bisschen mal mit beschäftigt, als diese ganzen Layoffs bei Twitter stattgefunden haben. Mhm. Und die hatten ja dann wirklich nur noch 8.000 Mitarbeiter.
Ja.
Und das fand ich richtig wenig. Ja. Bist du privat oder auch nicht privat eher eine aktive oder eine passive Social Media Nutzerin?
Oh, es kommt ganz auf die Plattform drauf an. Also
dann
Instagram logischerweise. Ich glaube, jeder aktiv, also da bin ich auch am aktivsten. Jedes Instagram-Reel wird auch automatisch bei Facebook gepostet. Das ist, glaube ich, das Einzige, was noch bei Facebook bei mir rausgeht.
Wo überhaupt? Wo ist da ein Feed bei Facebook?
Wir machen mal eine Schulung, Anni. Ich zeig dir das mal.
Gott, ich weiß ja nicht. Da noch investieren möchte.
Threads versuche ich aktiv zu nutzen, aber ich muss gestehen, also auch wenn ich Journalismus studiert habe, die Sprache mit dem Visuellen ist für mich einfacher als mit den Worten. Und ansonsten, klar, bei den anderen eher sehr passiv.
Du warst ja schon 2013 als Dozentin im Bereich Social Media tätig. Witzig, weil wir haben erst 2014 Nova Leinerdorf gegründet damals.
Ach,
das heißt, du bist ja tatsächlich noch mal 4 Jahre länger in der Industry unterwegs als ich. Und du hast aber dann damals eigentlich ja deine Karriere bei ProSieben gestartet, das weiß ich noch. Ja, und du warst auch eine wichtige Person für uns alle. Ja, wenn man im Social-Media-Bereich beim Fernsehen irgendwann mal was brauchte, dann musste man Caster kennen. Ja, das war auf jeden Fall wichtig. Und wie sah denn so deine Zeit bei ProSieben aus? Ich meine, du hast da ja einen komplett neuen Bereich in einem sehr klassischen Medium aufgebaut. Musstest du da viel kämpfen?
Unfassbar viel. Also Fun Fact, ich wurde damals auch Radikaster genannt, weil ich teilweise ja, schön ist ein Wortspiel, weil ich teilweise wirklich durch diese Meetings durchwalzen musste, weil einfach Fernsehen, verwöhntes Medium, sehr viel Geld, sehr viel Prestige, sehr viel Narzissmus, sehr viel toll einfach. Und dann kommt halt so Social Media um die Ecke und sagt, hey, wir machen ein Video innerhalb von 5 Minuten, geht super schnell. Und alle so, jetzt bin ich aber in meiner Ehre angegriffen, weil wir brauchen für 5 Minuten 3 Drehtage. Und das war schon eine unfassbar aufregende Zeit. Und da habe ich ganz, ganz viel gelernt. Also wie setze ich ein Reporting auf? Wie muss ich das machen, damit die Fernsehleute das verstehen? Wie ist die Übersetzungsarbeit davon? Bis hin zu, wie laufen eigentlich Drehtage ab? Wo kann Social Media mit reingehen? Ich habe gelernt, dass ganz viel menschliche Interaktion das Wichtigste ist, um seine Ziele zu erreichen. Es ist nicht unbedingt immer das Fachwissen, sondern es ist ein, wir gehen einen Kaffee trinken. Ach komm, lass uns noch mal einen Kaffee trinken gehen. Also das ist schon eine wirkliche Schule fürs Leben gewesen. Mhm. Und letztendlich, also klar, ProSiebenSat.1 hatte zu dem Zeitpunkt 7 Sender mit unfassbar vielen Formaten, die ganz viele Social Media Accounts hatten. Es waren so 300 Accounts, die ich damals verantwortet habe mit meinem Team zusammen. Mhm. Und das, ich habe immer gesagt, das war der schönste Social-Media-Job, weil du einfach alle Zielgruppen in ganz Deutschland hattest und jeden Tag irgendwas Spannendes passiert ist.
Mhm. Aber war das nicht tatsächlich auch schwer zu managen? Also wenn du so viele Zielgruppen hast, ich sehe ja immer nur mit einem Auge, wenn klassische Medien was bei Social Media posten, es gibt welche, die machen das Community-Management sehr gut, so wie die Tagesschau zum Beispiel, finde ich, oder Quarks oder sowas. Und natürlich die ganzen, die auch im Webbereich groß geworden sind, so Funkmedien und so. Aber das, wie managt man diese diversesten Meinungen, die da, oder managt man die überhaupt beim Fernsehen?
Also man hat das beste Team. Das ist, also das habe ich ja nicht selber gemacht, sondern man stellt wirklich Leute ein, die es können. Und das ist ganz viel Feingefühl und darüber sprechen und nachdenken. Manchmal muss man sehr schnell agieren, aber es gab eine Regel, don't drink and post, vor allen Dingen beim Community Management.
Don't drink and post, ich liebe das.
Ja. Ja.
Oh Gott, das ist gut, ja.
Ganz klassische Regel und ansonsten, ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt, wenn ihr Fehler macht, überhaupt kein Thema, können wir lösen. Seid ehrlich damit, weil dann wissen wir, was los ist. Und habe auch diese Angst genommen, dass man irgendwas falsch machen kann.
Mhm.
Und das war, glaube ich, so der Schlüssel, warum das Team A funktioniert hat und letztendlich auch jeder so mit der Aufgabe gewachsen ist und das dann schon hinbekommt.
Mhm. Ich muss irgendwie gerade dran denken oder so ein Bild vor Augen, wie so Freitag im Feierabend die Mitarbeiterinnen noch schon bei so einem Aperol-Spritz sitzen und noch Kommentare beantworten müssen und dann haben sie deine Stimme im Ohr, die sagt, don't drink and post.
Genau. Ja, das ist gar nicht im Büro das Problem gewesen, sondern Fernsehen ist ja ganz viel im Studio und nach Feierabend gibt's dann schon mal ein Bierchen und ist auch total okay, soll jeder machen. Aber halt nicht, wenn du noch aktiv im Dienst bist, sondern sowas wie Big Brother oder Promi Big Brother, wo du halt 2 Wochen am Stück jeden Tag unendlich viele Stunden abschrubbst. Ja klar, natürlich steht da mal ein Bier daneben, aber dann darf diese Person halt nicht mehr posten.
Du bist ja dann bei ProSieben gegangen. So,
ja.
Warum?
Facebook hat gefragt.
Die haben das Geld gewählt. Ja, okay.
Ja.
Und jetzt kommt ja der absolute Full Circle Moment.
Mhm.
Also, liebe Leute, damals als kleines Social-Media-Beratungs-Girl, was ich damals noch war, also mich kannte ja niemand, ich war ja eigentlich immer und fühle mich bis heute da ja eigentlich am wohlsten hinter den Kulissen unterwegs. Und die Caster, die jetzt hier sitzt und von mir interviewt wird, habe ich damals mein allererstes Podcast-Interview gegeben. Denn die Caster hat eigentlich Baby Got Business gemacht, bevor ich das gemacht habe. Das muss ich neidlos so sagen. Was sie gemacht hat, ist einfach interessante Persönlichkeiten aus der Social Media und Creator Economy zu sich in einen Podcast einzuladen. Ja, und der war damals auch eine Sache. Ja, das war eine Ehre, von dir da eingeladen zu werden. Das weiß ich noch. Nee, ohne Witz. Und ich glaube, du hast 2018 angefangen mit dem Podcast.
Ja.
Und ich habe Mitte 2019 angefangen. Und ich würde lügen, wenn das nicht irgendwie auch mich beeinflusst hätte. Mhm. Ja, weil ich das cool fand. Ich dachte, hey, das ist ein geiles Medium, das macht Spaß, das transportiert Wissen. Das ist so losgelöst von der Optik einer Person. Ja, deswegen habe ich ja Podcasts mal geliebt. Ja, jetzt könnt ihr uns trotzdem dabei sehen. Dumm gelaufen für mich. Aber weil du warst mir ja auch 1,5 Jahre voraus. Was hat dich an dieser Podcast-Welt so fasziniert? Warum hast du den neben dem Job ins Leben gerufen?
Also Pro7Sat.1 hat damals Podcast gelauncht und ich war so, Mensch, es macht eigentlich total Sinn, über die Social-Media-Branche zu reden. Weil es reden ganz viele darüber, aber halt mit unfassbar wenig Wissen. Und es kann nicht sein, dass nur die Person, die am lautesten ist, immer recht hat. Das kann nicht sein. Und dann habe ich mich halt mit den Kolleginnen damals zusammengesetzt, habe gesagt, so, wir machen einen Social-Media-Podcast. Dann hat der O. Sielmas, mögen ihn alle, schöne Grüße, hat damals den Namen erfunden, Podcaster. Mhm. Und haben damals gesagt, so, hey, wir machen jetzt einen Social-Media-Podcast. Und es ging wirklich darum, A, die Welt dahinter zu zeigen, immer nicht nur diese shiny Welt von draußen nur zu sehen, auch zu verstehen, wie viel Wissen dahinter steckt, wie viele Menschen auch darin arbeiten, wie anstrengend es ist, wie viel Know-how man dafür braucht und natürlich dann auch einfach eine Glaubwürdigkeit für die Branche zu erstellen. Ich glaube, das war somit das Wichtigste, dass die Menschen nicht ausgelacht werden, die Social Media machen, sondern man halt versteht, da ist ein Business dahinter.
Mhm.
Und Aufklärung, Education. Also das begleitet mich, seitdem ich damals in der Uni angefangen habe, das zu unterrichten. Das macht mir auch unfassbar viel Spaß, weil wenn die Leute etwas lernen wollen, dann sitzen die wie so ein Schwamm vor einem und saugen das auf. Und es ist wirklich, also da fangen meine Augen an zu leuchten, weil es einfach Spaß macht. Und das in einem Podcast machen zu können, großartig.
Ich habe mir den Spaß erlaubt, ein paar aus unserer damaligen Podcast-Folge hier nochmal reinzuschmuggeln. An der Stelle Caster und Anni 2018.
Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social-Media-Podcast. Mein Name ist Caster Maria Müller und wir sprechen heute über das, was hinter den Kulissen von Influencern passiert. Hallo Anni.
Hi.
Schön, dass du da bist. Dann erzähl doch mal, was sich hinter diesem Titel Vermarkter oder Managerin verbirgt. Was machst du den ganzen Tag?
Ich organisiere. Wir planen Reisen. Wir planen natürlich viele Kooperationen. Ich handle Werbedeals aus. Am Ende des Tages ist der Alltag gar nicht so sexy, glaube ich, wie die Leute denken. Also natürlich ist es ein sexy Job gerade, weil er macht Spaß, er ist eine Leidenschaft, eine Passion. Wir haben uns den praktisch selber erschaffen. Aber ich schreibe auch genauso viele Mails, glaube ich, wie du in deinem Job.
Warum hast du denn damit aufgehört?
Ich bin zu Meta gegangen und es war klar, ich kann keinen Social-Media-Podcast machen, objektiv, wenn ich selber bei einer Plattform arbeite. Also man ist dann schon sehr voreingenommen und ich hätte es rausverhandeln können im Vertrag, aber ich habe dann auch gesagt, so nee, es ist ein Cut. Also ich finde, ein Jobwechsel ist immer auch so ein Cut im Leben, also nicht nur im Lebenslauf, sondern auch so ich setze mich dann immer noch mal hin und denke so, ach, was mache ich eigentlich so, was möchte ich ändern, was kann man. Und dann habe ich auch gedacht, nee, ich möchte Meta schon zu 100% machen und die Objektivität war nicht mehr gegeben.
Jetzt bist du ja bei Meta vor ein paar Monaten gegangen. Was hast du denn in der Zeit dort gelernt?
Unfassbar viel. Also A, wie so ein großes internationales Unternehmen funktioniert. Das ist schon wirklich faszinierend, wenn du KollegInnen auf der ganzen Welt hast. Das ist verrückt. Also wenn du mit deinem Meta-Badge, also mit dieser Karte, einfach in jedes Office reinspazieren kannst, egal ob du da was zu tun hast oder nicht. Also diese Internationalität, das hatte ich vorher gar nicht und das fand ich auch am faszinierendsten. Und dann, die kochen alle auch nur mit Wasser. Das ist, das sind Menschen wie du und ich, die zum Job gehen, die einen ganz klaren Auftrag haben, der wird gelöst. Und diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teams, zwischen den verschiedenen Regionen, das ist schon sehr komplex, aber auch unfassbar schnell dafür, dass es so ein großes Unternehmen ist. Und ich glaube, was mich am meisten geprägt hat, ist dieses, Meta sagt ja immer 1% finished. Und das ist auch so die Haltung, die in dem Unternehmen sehr gelebt wird. Und zu lernen, nicht perfektionistisch zu sein.
Das musst du jetzt ein bisschen erklären. Erklär mal, was ist denn 1% finished?
Also, Meta sagt, wir sind nur zu 1% fertig. Das heißt, 99% müssen noch gemacht werden. Und das ist natürlich eine Haltung als Unternehmen, die dir unfassbar viel Drive gibt. Also das immer noch weiter, immer schneller, immer höher, immer mehr, immer. Und es ist schon für mich, ich bin keine Perfektionistin. Also ich bin jetzt nicht so, jedes Komma muss perfekt sein und alles dreimal lesen. Aber ich habe schon einen anderen Anspruch an meine Arbeit. Und manchmal ist es dann wirklich so, in einer Stunde muss es fertig sein, dann ist es erledigt und dann geht das raus. Und das ist eine Arbeit und das ist eine Arbeitseinstellung auch, die mich total geprägt hat. Das ist wirklich cool. Eines der, und meistens geht's dann trotzdem gut.
Mhm.
Also ich habe vorhin schon den Threads Launch angesprochen, weil der mich echt auch krass fasziniert hat. Der wurde innerhalb von 3 Stunden auf den Tag vorverlegt.
Der war gut.
Und es funktioniert.
Retrospektivisch.
Und es hat funktioniert. Und es ist wirklich was, wie die Leute da arbeiten, nach welchen Kriterien die auch eingestellt werden. Also du hast ja 7 Interviews, bevor du da einen Vertrag unterschreibst mit 7 verschiedenen Leuten. Also es ist schon ein sehr, sehr krasses Auswahlverfahren, um da reinzukommen. Und da wird auch genau danach geguckt. Und das ist eine Arbeitseinstellung, die mich geprägt hat und über die ich wirklich sehr, sehr dankbar bin.
Hast du jemals Sheryl Sanders getroffen? Oder Mark Zuckerberg?
Nee.
Oder
nee.
Einen dieser ikonischen Leader? Ob man die jetzt gut nicht. Findet oder nicht.
Also,
ja,
also. Naja, also Mark macht für Meta-Mitarbeiter alle 2 Wochen abends, also für deutsche Zeit abends 20 Uhr ein Q&A.
Und echt?
Intern, ja. Und es also ist auch kein Geheimnis, weil da immer wieder Sachen, die er sagt, auch geleakt werden an die Presse. Ja, das ist nicht so geil. Aber das ist wirklich eine deutsche Zeit, 20 Uhr, geht Mark halt live, macht so seinen Top of Mind und dann erzählt er irgendwas zu den Fragen, die vorher reingegeben wurden oder die halt auch währenddessen gestellt werden können.
Und das finde ich aber,
ja.
Das ist toll.
Ja. Und okay, das, also deswegen so, also man trifft ihn natürlich nicht. Also wäre ich jetzt in den USA gewesen, wäre wahrscheinlich mal an mir vorbeigelaufen in Menlo Park. Aber das Nicola Mendelssohn habe ich zum Beispiel getroffen. Also schon, man hat schon Leute auch getroffen. Aber das ist dann auch, das sind sehr viele Menschen auch drumherum.
Mm-hmm. Ja. Und gibt es irgendwas, was du vermissen wirst aus der Zeit?
Ich glaube, das Internationale. Also weil ich auch sehr international aufgewachsen
wunderbar,
bin.
Wunderbar, Carsten. Du machst Baby Gut Business jetzt zu einem großen internationalen Unternehmen. Dafür bist du
machen
jetzt
wir.
Im Team.
Machen wir.
Erste Aufgabenstellung. Kannst Montag sofort okay. beginnen.
Los geht's.
Ja, okay, das kann ich natürlich verstehen. Also mein Freund hat bei ganz, ganz lange bei Google gearbeitet und wir haben natürlich auch immer mal wieder, auch ich in meinen letzten 10 Jahren, mit Google Projekte gemacht und für die Vorträge gehalten und intern irgendwelche Schulungen mitgestaltet und so. Und die Offices sind geil. Ja. Also das klingt jetzt so banal, aber ich glaube, der Arbeitsplatz an sich, in die Offices, in die man da gehen kann, die sind einfach sexy. Und das Essen schmeckt dort gut, der Kaffee ist toll. Also da wird wirklich irgendwie auf die Details geachtet, die den Arbeitsalltag sehr, sehr angenehm machen für MitarbeiterInnen. Und du hast ein Office in einer guten Lage und mit einem geilen View in der Regel. Ja, also dadurch, dass diese Companies halt auch Kohle haben, können sie sich solche Lagen leisten. Aber ich finde, es hat immer was sehr Pionierisches und sehr, Vordenkerisches schon fast, wenn man sagt, ich arbeite bei einer Tech-Plattform, weil die einfach die Zukunft gestalten. So, das
2 Dinge dazu. Also ich glaube, für extern ist es wesentlich beeindruckender, weil, also wenn ich vor den Süßigkeitenregal stand, es hat mich nicht mehr beeindruckt. Also irgendwann gewöhnst du dich
ich
da so
noch,
dran,
dass du bei Meta zuletzt besucht hast. Ich genau das. Geil, dass du das ansprichst. Ja. Und ich war wirklich wie so ein Kind im Süßigkeitenladen, weil da waren so Schränke mit 1000 Riegeln und irgendwie, weiß ich nicht, alles war bunt und cool. Und ich so, oh mein Gott, wie cool, darf ich mir noch einen Riegel nehmen? Du so, ja, nimm 5. Ich so, okay, dann nehme ich 6.
Ja, also das ist, glaube ich, mehr so nach extern. Und es hat auch eine Kehrseite. Ne? Also es bedeutet natürlich auch, dass du alles hast, und nicht das Büro verlassen musst. Also du bekommst ja dein Frühstück, du bekommst dein Mittagessen, im Zweifelsfall auch dein Abendessen. Du bist natürlich sehr in deiner Bubble, was das Arbeiten sehr angenehm macht. Aber es waren dann auch Freunde von mir, die gesagt haben, man sieht dich gar nicht mehr, wenn du im Büro bist. Also noch nicht mal auf dem Abendtermin, weil dann machst du irgendwie länger. Das ist schon... Das ist ein Unterschied.
Gut, aber das ist ja auch das, was damit eigentlich bezweckt werden soll, glaube ich, dass die Leute so lange wie möglich sich dort im Office aufhalten und auch mit der Arbeit beschäftigen.
Ja, und das würde ich als Unternehmer auch machen. Ja, also es ist, ich finde das jetzt gar nicht verwerflich. Und der zweite Punkt, du sagst, Menschen sind beeindruckt, wenn man bei Meta arbeitet oder bei Google oder bei einem anderen Tech. Es gibt auch sehr viele Menschen, die da sehr, sehr allergisch drauf reagieren. Also ich hatte auch Feedback-Gespräche wie ist es denn, wenn man jetzt beim Teufel arbeitet? Oder geht's dir gut? Hast du Schulden? Oder warum arbeitest du da? Also es ist schon nicht immer nur, dass die Leute den Hut ziehen, sondern auch persönliche Angriffe.
Ja gut, das lag natürlich daran, dass Meta auch kurzweilig mal so ein paar Skandälchen hatte. Ja, und natürlich ist so ein bisschen das Image auch beschmutzt, wenn man möchte. Ja. Die haben das auch wieder ganz gut hinbekommen. Ja, mit dem Rebranding und so. Also ich glaube, das ist irgendwie wie so eine Art Shitstorm, den man einfach aussitzen musste. Klar wissen alle, dass das irgendwie ein bisschen teuflisch auch ist, was da passiert, aber witzig oder interessant, dass Leute, oder auch traurig natürlich irgendwie, dass Leute dich so angegangen haben. Ja. Das ist ja krass.
Ja. Ja.
Wusste ich gar nicht.
Aber lernt man dann auch damit umzugehen mit der Zeit?
Ja, was hast du dann gesagt? So schlimm sind die gar nicht, oder?
Nee, warum denkst du das? Also Klassiker irgendwie, wenn man Kritik bekommt erstmal oder wenn dich jemand so angreift, erstmal sagen, warum denkst du das denn? Mhm. An welchen Fakten basierst du das? Was hast du denn gelesen? Was ist denn deine persönliche Erfahrung damit? Also meistens wollen die Leute ja nur selber reden und erzählen. Und es geht dann gar nicht darum, ob ich jetzt da bin oder nicht.
Jetzt kommt, oh mein Gott, eine richtige Cringe-Frage.
Oh, ich krieg so richtig Gänsehaut.
Warum hast du dich denn jetzt dazu entschlossen, bei Baby Got Business zu arbeiten?
Schöne Frage. Und auch gar keine überraschende Frage, würde ich sagen. Also für mich war klar, nach Meta, ich möchte was Kleineres machen. Ich möchte jetzt nicht in einen großen Konzern reingehen. Und dann habe ich überlegt, ja, Selbstständigkeit, klar, Agenturen haben gefragt. Also es war jetzt schon so. Und dann hat ja eine gemeinsame Freundin uns gegenseitig den Hint gegeben, ihr könntet euch gegenseitig vielleicht gerade suchen. Und dann war ich so, nee, das glaube ich jetzt nicht. Also ich war eher so, wirklich? Und ich glaube, bei dir war es ähnlich, dass du so warst, wirklich? Und
also, mal ganz ehrlich, bei dem Kind im Süßigkeitenladenbesuch bei Meta, habe ich schon ein bisschen am Stamm gesägt. Da habe ich das schon gefühlt. Doch, ich weiß immer genau, was ich will. Und ich weiß ja auch, ich weiß, dass du in dem Prozess... Das war ja jetzt das erste Mal, dass ich tatsächlich keine offizielle Stelle ausgeschrieben habe und sich das so ergeben hat. Mhm. Sonst haben wir das wirklich sehr klassisch gemacht mit externer HR, die dann auch wirklich das ausschreibt. Und dann gab es mehrere Gespräche und so weiter. Das war ja hier eher übers Netzwerk gesucht, weil das ja eine sehr besondere Stelle ist für mich. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen emotional kurz, aber ich mache das ja jetzt genau 10 Jahre. Und ich glaube, ich bin jetzt an dem Punkt, wo die Marke Baby Got Business eine starke Marke ist, aber immer noch sehr stark mit mir als Person verknüpft ist. Und erstens ist das in so einer business-theoretischen Welt immer schlecht. Da können wir zum Beispiel auch Philipp Westermeier fragen, der auch versucht, seit Jahren OMR so ein bisschen von seiner Person zu lösen und das eigentlich auch nicht so richtig gut hinbekommt. Und mir geht's ähnlich. Ja, also Leute assoziieren immer noch Baby Got Business sehr, sehr stark mit mir. Das wird besser. Mhm. Das ist auch ein Prozess auf jeden Fall. Aber es ist nie gut, wenn eine Marke so stark mit einer Einzelperson verknüpft ist. Warum? Ich bin auch nicht unfehlbar. Ich kann auch mal Mist bauen. Ich bin aber nicht mehr die einzige Person, die hier an diesen Projekten arbeitet. Da sind MitarbeiterInnen, die sich auf mich verlassen und für deren Miete und Lebensunterhalt ich verantwortlich bin und denen ich auch eine Zukunft versprochen habe in dem Unternehmen. Und das nehme ich sehr ernst. Und auf der anderen Seite gab es zuletzt immer mal wieder Momente, in denen ich ganz kurz gedacht habe, oh, ist das jetzt der Burnout, von dem alle sprechen? Mhm. Ist es jetzt einfach, ist das der Moment, wo ich wirklich häufig ein bisschen verzweifelt war, weil ich nicht verzweifelt an der Aufgabe, sondern vor Überforderung. Mhm. Ja. Und ich bin so
fucking belastbar eigentlich. Also auf mich kannst du immer noch was draufladen. Ich sage, ja, das schaffe ich schon auch noch. Ja. Und wenn ich das nachts mache. Aber ich habe gemerkt, ich will das vielleicht auch gar nicht mehr nach 10 Jahren. Und deswegen öffne ich jetzt hier auch eine ganz, ganz große Tür für, weil ich bin nicht die Einzige, die im Social-Media-Bereich die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, Leute. Also wenn man das überhaupt über sich selber so sagen darf. Aber ich glaube, ich bin schon eine der Leute, die da am meisten und am längsten und in Deutschland drüber sprechen und auch drüber wissen. Ich habe das gestern auf diesem Snapchat C-Level, auf dem ich war, so erklärt, dass das Besondere eigentlich an mir, oh, jetzt wird es noch kurz an Katrin Spitz werbelastig hier. Nee, aber das muss ich nur kurz sagen, weil das Interessante auch an dem Job, den du in, also natürlich auch von dem du viel berichten kannst, ist diese Triangel, in der ich mich praktisch in der Mitte befinde. Das ist auf der einen Seite die ganze Creator Economy und dieses aktive Talent Management, was ich immer noch für Farina ehemals Novalainerlauf mache. Auf der anderen Seite die Brands, die da natürlich eine Riesenrolle spielen und die Agenturen. Und mit Agenturen sind alle Arten von Agenturen gemeint. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld, in dem ich da in der Mitte sitze, lässt mich einfach wirklich 360 Grad in dieser Branche super viel Wissen mitbekommen. Aber das trifft ja nicht nur auf mich zu. So. Und es gibt auch andere sehr, sehr schlaue Leute. Und alleine kann ich nicht mehr wachsen. Deswegen, willkommen im Team. Ich freue mich sehr. Jetzt hast du das Mikro
Ne? Ich freue mich super. Mega.
Das musste ich jetzt einmal machen für die Kamera. So ein epischer Moment. Genau, und das ist letztendlich der Grund, warum das Team wachsen muss. Ja, und auch Personen neben mir eine Bühne geben möchte. So.
Und ich finde auch, es ist ein sehr perfect match. Also sonst hätte ich es auch nicht unterschrieben, sonst wäre ich jetzt auch nicht hier. Weil, also A, man spricht ja dann auch so mit Freunden aus dem Umfeld und die sagen auch so, boah, also dieser Job, wenn man den für mich hätte aufmalen können, ist ja perfekt. Und ich finde auch, wir ergänzen uns so sehr. Also ja, du dein Leben lang selbstständig, ich mein Leben lang corporate und angestellt gewesen. Ja. Ich bei der Plattform gewesen, du von Anfang an die Plattform genutzt. Also ich finde, wir sind einfach schon sehr unterschiedlich, aber trotzdem halt in der gleichen Branche. Und es ist so, ja.
Muttertag und Vatertag stehen vor der Tür und eigentlich war es immer Tradition, dass ich den Muttertag mit meiner Mama gemeinsam in Köln verbracht habe. Doch seit ich nach München gezogen bin, ist das natürlich durch die weit entfernte Distanz ein bisschen schwieriger geworden. Und da ich es dieses Jahr leider nicht schaffe, bei ihr zu sein, habe ich mir überlegt, sie mit einem kleinen Päckchen zu überraschen. Und da ihr jetzt bestimmt schon eure Ohren spitzt, weil ihr auch noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk sein könntet für eure Liebsten, verrate ich euch jetzt einfach schon mal mein Muttertagsgeschenk für dieses Jahr von Flaconi.de. Ich persönlich habe mich für das Geschenkset The Benefit A-List von Benefit entschieden. Benefit ist tatsächlich eine Company, bei der ich selber schon gearbeitet habe. Es ist lange her, über 10 Jahre, aber ich liebe die Produkte nach wie vor. Da drin ist der Porefessional Primer. Damals haben wir in der Company gesagt, man sieht keine einzige Pore mehr. Dazu kommt noch eine Mascara, ein Bronzer, der Hoola Bronzer, das ist ein absoluter Evergreen, der steht jedem. Das Krasse an dem Bronzer ist, dass er wirklich jedem Hautton steht. Ich kann das bezeugen. Und noch ein paar andere coole Sachen. Und falls ihr jetzt noch ein bisschen mehr Inspo für ein Vatertags- oder Muttertagsgeschenk braucht, schaut doch mal auf flaconi.de vorbei. Die haben super viele unterschiedliche tolle Geschenksets, Parfums, Skincare, alles, was das Herz begehrt und natürlich auch den digitalen Flaconi-Geschenkgutschein.
Und das wäre hier keine gute Ad.
Wenn wir nicht auch einen Gutscheincode hätten, Leute. Mit dem Code BGB10 könnt ihr auf flaconi.de eure Beauty-Lieblinge aussuchen und spart bis zum 30.06. 10% ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro. Viel Spaß beim Aussuchen. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich null witzig, wenn man so ein Meme hier auf der Tonspur nacherzählt, aber ich habe letztens eins gesehen, das war so simpel und so witzig. So einfach so ein Pferd, was am Galoppieren ist, vorm Sonnenuntergang und dann stand da, 3 Kaffee, kein Lunch. Und ich habe das Gefühl, wer damit jetzt auch relaten kann, für den habe ich vielleicht den Lebensretter. Und der Lebensretter heißt Chewit.com. Chewit macht tiefgekühltes Fertigessen, aber das in gesund und lecker. Das geht mega schnell. Ich lebe davon. Diese Gerichte dauern selbstgefroren, selbst wenn man sie nämlich nicht mal das auf dem Schirm hat, die vorher rauszunehmen und sie einfach gefroren in den Ofen schiebt. 40 Minuten. Und in der Mikrowelle sogar nur in 8 Minuten.
Mit dem Code BABYGOTLUNCH bekommt ihr 10% Rabatt als Erstbesteller und 5% als Wiederholungsbesteller. Und da gibt's wirklich alles, ne? Also von Fisch bis Fleisch, über Fleischersatz, vegetarisch, vegan, alles. Und weil ich von meinen Freunden weiß, die nämlich auch alle mit meinem Code bestellen, dass sie lost sind, weil das Sortiment so groß ist, gebe ich euch jetzt einfach 3 Tipps, ungefragt. Mein absoluter Favorit und wie ich gerade gesehen habe, auch unter der Beliebt-Sektion auf Chewit.com, das Pulled Chicken. Es ist so lecker, es ist so würzig, ich könnte es jeden Tag essen. 2. Empfehlung, die Trüffelpasta. Muss ich noch mehr dazu sagen? 3. ganz neu für Fleischesser, das Wagyu Meatball Sesame Teriyaki. Ich habe es selber noch nicht probiert, aber das wird meine nächste Bestellung auf jeden Fall beinhalten. Ihr könnt das übrigens ohne Abo-Modell einfach individuell Boxen mal zum Ausprobieren und so weiter bestellen und das zu eurem Wunschtermin. Run, don't walk, baby got lunch. 10% Rabatt oder 5, je nachdem, wie oft ihr schon bestellt habt. Guten Hunger! Ich habe mir gedacht, wie lernen wir dich denn, also wie validieren wir dich denn hier auch ein bisschen, Gott. Beziehungsweise wie schaffen wir das hier ein bisschen Unterhaltung reinzubekommen? Und ich habe mir Anis großes Social Media Quiz überlegt, was unter anderem nerdy, aber auch unterhaltsam werden wird. Und damit testen wir jetzt dein Social Media Wissen, denn du bist ja auch ein kleiner Dinosaurier, ich bin 10 Jahre in der Industry, du 14, jetzt sehen wir mal, was jetzt der Wissensstand ist, beziehungsweise es geht los. Und das ist ja hier ein Videopodcast, Leute. Das heißt, wenn ich jetzt Bilder zeige, könnt ihr eure und mitraten wollt, ihr könnt euer Handy in die Hand nehmen und euch die Bilder anschauen auf dem Screen.
Darf ich ganz kurz mal sagen?
Ja.
Man lernt mich jetzt hier sehr gut kennen, weil ich muss ja immer gewinnen. Also es ist wirklich, ja, ich habe wirklich einen krassen, also selbst wenn ich mit meinen Patenkindern spiele, bin ich so, ich will gewinnen und es ist nicht okay. Also das weiß ich, moralisch nicht okay, aber gewinnen ist und deswegen, und ich wusste auch nicht, dass dieses Quiz jetzt kommt. Also nee. The pressure is on.
Ja, in der Regel wissen die Leute auch nicht, was ich frage. Mhm. Naja, so. Also, Frage Nummer 1. Ich zeige das Bild auch direkt dazu. Welche iconic und weltbekannte Mega-Influencerin in ihren Anfängen ist das?
Chiara Ferragni.
Oh, das kam mir wie aus der Pistole geschossen. Ja. Puh. Findest du, sie ist so leicht zu erkennen auf den Bildern? Vielleicht habe ich das Falsche oben rechts genommen. Aber also doch, das ist Chiara Ferranis erster PR-Shot für ihren Blog, der im Übrigen The Blonde Salad hieß. Ja. Ja. Und im Zuge dessen habe ich noch ganz andere verrückte Bilder von ihr gefunden. Die habe ich jetzt aber hier mal nicht mitgebracht. Aber das fand ich ist ein epischer Moment auch in Social Media History. Ja. Chiara Ferranis erste Blog-Role, erster Blog-Role-Header, so nennt man das. Und fand den nochmal sehr unterhaltsam. Also wenn man sich jetzt ihre Karriere anguckt und wie das dann angefangen hat. Ja. Jeder kann es schaffen, Leute.
Denke ich jedes Mal. Also wenn ich ihre Stories oder ihre ganzen Sachen sehe, denke ich mir jedes Mal so verrückt.
Die ist getrennt jetzt, hast du es mitbekommen? Weiß, ja. Das finde ich krass.
Finde ich auch. Und, und ich war immer so, Mann, warum kommuniziert sie das alles auf Italienisch? Ich möchte es doch verstehen.
Ja, ich bin ganz, ganz hart mit Übersetzungstools am Werk. Ja. Ich will das auch wissen.
Ja, genau.
Ja.
Na, ich finde, sie hat auch gezeigt, da steckt richtig Geld dahinter. Also es ist nicht nur, also das war diese Kombination aus Social Media ist auch Business und da sind Dollarzeichen dahinter und daraus kann man was machen. Und das war, also ich meine, sie hatte eine Netflix-Doku dazu.
Ich fand das immer so cool, die TBS-Crew, was die Abkürzung für The Blonde Salad Crew war. Ja, und ich dachte so, wenn ich da mal arbeiten könnte. das nächste ist direkt auch wieder ein Bild. Kasta, weißt du, was das allererste Bild ist oder was auf dem Bild ist, was jemals bei Instagram gepostet wurde? Das allererste Insta-Bild. Was ist da drauf?
Aus irgendeinem Grund sehe ich ein Garagentor vor mir, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Wahrscheinlich.
Es ist kein Garagentor. Ich an deiner Stelle hätte gesagt Essen, weil zu der Zeit jeder Essen gepostet hat.
Das kam erst danach. Das kam erst später mit dem Essen, oder?
Leute, natürlich ist das allererste Bild auf Instagram jemals ein Hund.
Ach!
Und zwar, das ist der Hund von dem Gründer, von Kevin, also Ed Kevin gibt's auch noch. Ja. Das ist der Gründer von Instagram, nicht alleine. Er hat noch seinen Co-Founder, heißt Mike Krieger, glaube ich. Und die beiden haben Insta gegründet und dieser Fuß, zugegeben, der auch relativ präsent ist im Bild, ist sein Hund und es ist ein Hund. Das allererste Insta-Bild ist ein Hund. Ich hab's geliebt.
treue Baby Gut Business Instagram-FollowerInnen wissen das auch, denn wir haben nämlich ein Special darüber gemacht. Die Hunde der großen Tech-Leader. Auch ein großartiger Beitrag. Dritte Frage. Wer wurde gecancelt, weil er echte hängende Leichen in seinem YouTube-Video-Vlog in einem Selbstmordsterbewald in Japan gedreht und veröffentlicht hat? War das A, Casey Neistat? War das B, Logan Paul? Oder war das C, Julian Bam?
Julian Bam war es nicht. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Logan, ja, ne?
Ja.
Hätte ich jetzt auch, ja.
Ja. Der war dann drei Monate gecancelt. Der musste wirklich pausieren. Der war damals ja schon ein riesen YouTube-Creator und hat damit wahrscheinlich auch schon Millionen und ein Team gehabt und so weiter. Ja. Der ist dann drei Monate untergetaucht und kam dann wieder.
Ich verstehe da immer. Bei sowas verstehe ich nicht, wie man, also man kann ja die Idee haben, aber sowas passiert, also man macht das ja nicht im Alleingang, dass da nicht eine Person irgendwie zwischendurch mal gesagt hat, Dude, keine gute Idee.
Ja.
Ich verstehe, dass in so einem also wir kennen ja alle Produktionen, also gerade wenn es bei einem Video geht und egal wann das war, aber es ist trotzdem, ja.
Aber ich glaube, es, also erstens auf der, ich weiß das, weil ich mit vielen, vielen, vielen richtig großen CreatorInnen ja auch privat viel zu tun habe. Ich glaube, die wenigsten bekommen echtes Feedback noch, weil die meisten Leute um sie herum einfach von ihnen profitieren wollen. Das heißt, Leute, die dir ehrliches Feedback geben, werden sehr, sehr wenig. Zweitens, alle profitieren von noch schneller, noch krasser, noch absurder und so weiter. Und es gibt ein ganz spannendes Interview mit Alexander Cooper von Call Her Daddy dazu, die selber in einem Podcast mal gefragt wurde, wo ziehst du denn eigentlich die Linie? Und sie so, ich kann es euch nicht sagen, die Linie verschwimmt teilweise für mich. Und es gibt Dinge, die würde ich auch gerne rückgängig machen, die habe ich, zu denen habe ich mich damals verleiten und anstacheln lassen, weil ich jede Woche wieder mich selbst neu erfinden musste. Ich musste jede Woche noch was Krasseres, was Verrückteres, was Persönlicheres, mit mehr Sex und mit mehr Liebe und mit mehr Aufregung und so weiter da abliefern. Und viele Dinge bereue ich nachher. Die haben auch mein Privatleben belastet, ja. Aber ich habe das geopfert dafür, dass ich die Geschichte erzählen konnte in meinem Podcast. Und ich glaube, so läuft es dann auch im Leben von so großen YouTube-Creatoren, wenn sowas passiert. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Vierte Frage. Ich liebe diese Frage. Welche Tech-Aktie brach 2018 über Nacht um 1,3 Milliarden Dollar ein, nachdem Kylie Jenner drohte, sie würde die App verlassen? War das A, Snapchat, B, Instagram, C, TikTok oder D, YouTube? 2018.
Instagram. Achso, Instagram war ja eher. Dann kann es ja nur, Snapchat war damals noch nicht an der Börse?
Doch, Snapchat war schon an der Börse und es war Snapchat. Das war so krass übrigens hier, das sind nicht Sachen, die ich jetzt hier einfach irgendwo gegoogelt habe oder so, sondern das sind echt tatsächlich meine Points in History, über die ich mir ganz, ganz lange Gedanken gemacht habe. Ja. Die kommen auch in der OMR-Präsentation vor. Aber weil das hat mir gezeigt, wie geil Social Media eigentlich ist und wie viel da in 10 Jahren passiert ist. So epic Shit, von dem wir bis heute lernen können. Naja, auf jeden Fall ist diese Aktie eingebrochen, weil Kylie damals gesagt hat, nee, ich bin von Snapchat irgendwie gelangweilt, ich gehe da weg. Ich kann gar nicht mehr sagen, welche Grundmotivation dahinter steckte. Ich glaube, die war irgendwie genervt von irgendwas. Und dann ist später sowas Ähnliches nochmal mit Rihanna passiert, die in so einem Game kopiert wurde. Und das hatte so einen leicht rassistischen Charakter. Und das war wirklich auch so ein Punkt in History, wo man gesagt hat, oh, ja, nee, Snapchat kann man jetzt vielleicht nicht mehr machen, so blöd gesagt. Aber dann haben sie sich wieder berappelt und alles gut. Und Kylie war dann auch nach wie vor da. Aber das fand ich, ja, das finde ich eine Hausnummer. Das ist wirklich, wirklich eine Schlagzeile. Frage Nummer 5, apropos Kylie Jenner. Schätzfrage. Kylie hatte nämlich bis zum 4. Januar 2019 die meisten Likes auf einem einzelnen Bild, was natürlich ein Selfie war. Auf Instagram, so. Bis das sogenannte @World Record Egg kam und die Welt sich sozusagen eingeschlossen hatte, Kylie vom Social-Media-Thron zu stoßen. Das World Record Egg sieht übrigens so aus. Das habe ich euch natürlich auch mal mitgebracht.
Oh, das war auch damals eine krasse Geschichte, oder?
Genau.
Das
war eine super krasse Geschichte.
Wann war das denn?
Das war 2019? Anfang 2019. Ja. Und ich halte bewusst die Kennzahl hier unten zu, denn die Schätzfrage ist, wie viel Millionen Likes hat das Bild dieses Eis letztendlich bekommen?
400?
Es waren nur 60.
Ach.
60 Ja, das Millionen ist immer das,
wenn man, ja, wenn man halt 2019, klar, waren ja auch die Zahlen noch ganz anders, logischerweise, damn it, ich gewinne nicht. Das macht mich fuchsig.
Kasse, es geht hier nicht ums Gewinnen, es geht um Dabeisein auch. Ja,
ja. Ja.
Und Unterhaltung.
Ja, das sagen alle immer.
Frage Nummer 6. Welche beliebte Social-Media-Plattform war damals schon ihrer Zeit voraus und hat eigentlich praktisch das Teilen von kurzen, 6-sekündigen Videos zum zentralen Content der Plattform gemacht? Also praktisch das Short-Video. Ja. Content erfunden. War das A, Instagram, B, YouTube, C, Wine oder D, Snapchat?
Wine.
Und ich werde auch nicht müde, das immer wieder auf den Tisch zu bringen, wenn ich denke so, wir, liebe Gen Z, hatten Wine. Und das war nämlich eigentlich basically TikTok. Also hätte Wine war einfach seiner Zeit voraus und die haben natürlich hätten verschiedene Dinge besser machen können und müssen, aber die hätten TikTok seiner Zeit wehren können. Ja, also die die Tendenz zu diesen Kurzvideos, unterhaltsam, tanzen, Leute waren da, ne, haben Quatsch-Content gemacht, den gab es schon sehr viel früher.
Ja. Wurden die von Twitter aufgekauft oder war das ein Teil von Twitter? Aber irgendwie sind die doch mit Twitter connected.
Ja, aber die haben das sterben lassen.
Ja, ja.
Ich kann gar nicht mehr genau sagen, warum. Mhm. Aber diese Creator damals von Wine sind jetzt auch auf TikTok groß. Fun Fact.
Schocker.
Krass. Für welche nach heutiger Betrachtungsweise unterirdischen Betrag wurde Instagram damals von Facebook gekauft? Ex-Meta-Mitarbeiterin Carstar. Weißt du das noch?
Es waren, glaube ich, irgendwie nur so 3 Millionen oder so.
Nee, ich gebe dir einen Tipp. Es war der erste Unicorn-Deal in der Social-Media-Geschichte. Ich hätte es auch nicht gewusst. Das musste ich tatsächlich auch googeln.
Also,
ich wusste nur, es war der erste Unicorn-Deal, aber ich wusste nicht mehr, ob das jetzt irgendwie auch 500 Millionen oder tatsächlich.
Ich weiß nur, dass es unfassbar viel billiger war als WhatsApp.
Ja.
WhatsApp war sehr, sehr, sehr viel teurer damals.
Ja.
Aber die Zahlen,
Stimmt, es war 1 Milliarde
eine
und
Milliarde.
Das klingt jetzt erstmal super viel, aber es waren ja auch 2 Gründer. Ich habe dann recherchiert, die haben jeweils so 400 Millionen bekommen.
Ja.
Gut, dann nochmal nach Steuern. Und das Krasse war, dass zu dem Zeitpunkt, wo Facebook damals das noch, namentlich Facebook hieß und gekauft hat, es nur 13 MitarbeiterInnen gab.
Mhm. Ja.
Und die haben bis dahin keinen Dollar Profit gemacht.
Ja.
Ja, also die haben keine schwarzen Zahlen geschrieben. Und Mark Zuckerberg hatte aber trotzdem so dran geglaubt, dass er das unprofitable Instagram zu der Zeit gekauft hat. Und ich meine, das müsste man jetzt nochmal nachschauen, Anmerkung der Redaktion, ich meine, dass WhatsApp damals für 15 Milliarden verkauft wurde. Ja, also wirklich auf 10 bis 15 Milliarden. Das ist sehr viel mehr und auch wirklich nur 1,5 Jahre später oder 2. Ja.
Beides unfassbar gute Käufe für die Firma gewesen. Punkt.
Krass, ne?
Ja. Also wenn man sich die Portfolio-Zahlen heute anguckt, ist einfach, ich sage, man kann über Mark Zuckerberg sagen, was man will, aber er und sein Team, die sind für diese Branche einfach Vorbilder für mich. Also gar nicht immer inhaltlich oder politisch oder so, sondern wenn ich mir angucke, wie erfolgreich der es alles aufgebaut hat, zugekauft hat und macht, das finde ich schon, gibt's wenig gleichgestellte Menschen. Ja.
Absolut. Frage Nummer 8. In welchem Jahr überholte TikTok Facebook als most downloaded App worldwide? Und jetzt kann man so ein bisschen sich überlegen, was war damals? Das ging da so ab in Deutschland und auf der Welt generell. A, 2018, B, 2020, C, 2022.
Wir haben jetzt 24.
Mhm.
20 oder 22? Ich würde sagen 22.
Es war 2020.
Aha, okay.
Wegen Covid.
Ja, okay, klar.
Da ist TikTok so durch die Decke gegangen und hat eigentlich das absolute Momentum gehabt. Frage Nummer 9. Letzte Frage. Es gibt so viele geile weitere Sachen, die ich eigentlich noch fragen könnte. Ihr ahnt es nicht. Ihr müsst dann die OMR-Präsentation gucken. Es gibt noch so eine geile politische Sache. Vielleicht droppe ich die gleich noch. Auf welcher Social-Media-Plattform entstand die MeToo-Bewegung? Kleiner Tipp. Die hatten wir jetzt noch gar nicht.
Ja, was kommt in Frage? Twitter, haben wir schon über Twitter gesprochen, dann kann es ja nur Twitter gewesen sein, ja. Danke, dass du mir den Daumen gezeigt hast. Twitter, also weil es so ein klassischer Twitter-Hashtag ist. Also es ist ja ganz klar über Hashtags entstanden, deswegen.
Ja, und wie wir beide wissen, sind Hashtags eigentlich tot, aber das ist ein ganz interessanter Fall von einem sehr bekannten Hashtag, weil natürlich Twitter anders funktioniert.
Ja.
Nicht visuell, sondern.
Ja, und Twitter, ja auch schon ein paar Jahre her jetzt, auch ganz klar das Medium war, wo Journalisten sich Infos gezogen haben. Also das, auch wenn da weniger Nutzer drauf waren und weniger Traffic und was weiß ich nicht anders, das ja trotzdem die Informationsplattform war. Und ja, dementsprechend, was dort stattfindet, findet in den Medien ja statt.
Musste ich auch nachgucken und hätte irgendwie aus dem Bauch heraus gesagt, das war 2019 so. Das war aber schon 2017. Ja. Wow. Also die Bewegung gibt es tatsächlich schon ganz schön lange. Mhm. So, letzte Frage ist eigentlich für dich, ja. Was ist dein most epic Social Media Happening in den letzten 10, 14 Jahren?
Ich muss es, also ich habe schon mehrfach über Threads heute gesprochen. Der Launch von Threads, also dabei zu sein, in der Firma zu arbeiten, wenn so eine Plattform gelauncht wird, also auch das vorab zu testen. Und also ich meine, wir hatten ja irgendwie schon 2 Monate vorher, haben wir das intern getestet und als Kommunikationstool verwendet. Und dann an dem Tag, wo es live gehen wurde, Tag vorher, haben wir alle eine Info bekommen. Übrigens, wir sind jetzt nicht mehr intern unterwegs, sondern es geht jetzt live. Passt auf, was ihr da drauf schreibt. Und das alles wirklich live mitzuerleben. Und innerhalb von 5 Tagen, was war es, 100 Millionen Anmeldungen oder so. Das ist schon wirklich Gänsehaut, weil ich das wirklich so faszinierend fand. Und auch ehemalige KollegInnen, die bei Twitter waren, die dann auch das ganz anders mit begleitet haben. Und auch am Anfang, ich meine, da waren, keine Ahnung, 700 Leute drauf, bevor das live gegangen ist. Ich bin Nutzer 500 irgendwas. Das war schon sehr episch.
Ja, das ist cool.
Das ist schon wirklich, das ist auch, glaube ich, so once in a lifetime Moment, wo man sagt, krass, wer weiß, ob das nochmal kommt.
Ja,
was war es für dich? Oder ist es für dich?
Also von all diesen Sachen fand ich tatsächlich die Kylie Jenner Aktiensache sehr krass, weil das da kann man so viel dran lernen, aber dann müsst ihr zur OMR-Präsentation kommen. Ich will jetzt hier nicht mein ganzes Pulver verschießen. Aber ich komme ja aus dieser, ich liebe ja Snapchat. Ich liebe das ja wirklich bis heute sehr. Und ich finde, das war auch eine Plattform, die hatte so viel Magic. Die hat mir so Spaß gemacht. Da habe ich mich so wohl gefühlt. Es gibt keine Social-Media-Plattform, auf der ich mich jemals wieder so wohl gefühlt habe wie auf Snapchat. Ja. Also da konnte ich wirklich Mensch sein, ja? Da konnte ich noch Mensch sein. Und ich habe das geliebt. Warum mache ich das nicht mehr? Ja, ich bin jetzt auch erwachsen geworden, ja? Und Erwachsenen-Content, den ich jetzt da so mache, der wird da, glaube ich, nicht so gerne konsumiert. So zur Kommunikation mit Freunden, na klar, aber ich lieb die einfach. Ich lieb die Plattform, ich lieb das Logo. Wenn ich bei einer Social Media Plattform arbeiten würde, würde ich bei Snap arbeiten, bei der Snap Inc. Ich lieb's.
Nee, du hast was ziemlich Tolles selber aufgebaut, das heißt Baby Got Business. Und ich finde, ich finde, das können wir erstmal noch ein bisschen gemeinsam machen, bevor wir hier bei Snapchat anklopfen, oder?
Okay. Okay, welcher Person folgst du auf Social Media am liebsten?
Boah, ich folge so vielen Leuten, ich konsumiere auch so viel. Wem folge ich wirklich am liebsten? Ja, es kommt ganz auf meine Stimmung drauf an. Also ich gucke mir gerne wirklich unsere ganzen Trash-TV-Leute an.
Echt?
Weil ich finde das großartig.
Du?
Ja, natürlich. Also finde ich großartig, weil kann man unfassbar toll lachen und sehen, was man eben nicht machen sollte. Klar, ich folge auch irgendwelchen großen Personen des öffentlichen Lebens. Also das ist bei mir so durcheinander gemischt. Aktuell, ich glaube, wenn ich jetzt meine For You-Page aufmache oder meine Suggested-Feed, ist alles voll mit Fahrradfahren, Rennradfahren. Weil das, aber das sind jetzt keine Personen. Also ich habe wirklich eine Mischung aus Politik, Kunst, allem irgendwie durcheinander. Ja.
Du hast es gerade schon angesprochen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Traust du dich, uns heute deine For You-Page zu zeigen? Weil das ist eigentlich der privateste oder beziehungsweise der Ort, der am meisten über dich aussagt, glaube ich.
Ja, aber das ist, also ich kann gerne meinen Suggested Feed bei Instagram zeigen.
Ja, würdest du dich das
trauen? Ja, natürlich.
Klasse.
Ja, easy.
Weil ich glaube, das ist der Ort aktuell, der am meisten über Menschen aussagt. Ja. Das ist das your honest, purest self. Deine For You Page.
So. Hier. Screen Recording läuft. Go ahead. Suchen wir raus.
Okay, also ich beschreibe mal ganz kurz für die nur zuhören. Ihr könnt es natürlich jetzt auch sehen. Wir sehen jetzt Carstas Screen Recording For You Page. Es ist echt viel Fahrrad. Fahrrad, ja. Fahrrad. Ja. Sneaker.
Ja.
Baby.
Ja.
Und Laser Luca. Geht da was? Nee. Warum sind die denn nebeneinander geeditet?
Schock.
Bisschen Stefan Raab.
Ja gut, natürlich
Daria,
mit beschäftigt.
Daria.
Ja.
Radfahren. Ja, also ich denke, du hast den Test bestanden.
Dankeschön.
Also, wenn es dir was zu bestehen gab. Wovon würdest du denn auf Social Media gerne mehr sehen?
Ich möchte unfassbar viel mehr zum Thema politische Aufklärung sehen und also diese ganzen Themen, die mich fernab von dem ganzen Social Media Bums beschäftigen.
Also da habe ich schlechte Nachrichten für dich.
Ja, ich weiß.
Ne? Das wirst du nicht mehr sehen.
Ist ein Schocker, dass das nicht so passiert. Aber ich glaube, das ist auch ein falsches Wunschdenken, weil wenn ich mich selber angucke, wann bin ich auf Social Media? Ich bin meistens da, wenn ich Langeweile habe. Und wenn ich Langeweile habe, dann möchte ich nicht den Spiegel lesen, weil wenn ich den Spiegel lesen möchte, nehme ich mir den Spiegel und lese den. Und deswegen ist dieses Wunschdenken von, man kann politische Aufklärung auf Social Media machen, leider nicht einhergehend mit, warum Menschen auf Social Media sind. Und dementsprechend schraube ich den Anspruch runter und sage einfach, ich möchte auf Social Media bestes Entertainment sehen. Und das kann man in jede Weise interpretieren. Also es kann entweder total geil produziert sein, das kann lustig sein, aber ich möchte Entertainment haben. Ich gebe diesen Plattformen meine wertvolle Zeit, das Gut, was wir nie wieder zurückbekommen. Und dann möchte ich da aber wirklich tollen Sachen sehen, tollen Content.
Ja, interessanterweise habe ich da, glaube ich, eine radikale Meinung zu, die Leute jetzt nicht von mir erwarten würden. Aber ich finde das gut, dass politische Inhalte wieder von Social Media verschwinden bzw. reduziert werden bzw. den Leuten die Wahl gelassen wird, ob sie das sehen wollen oder nicht. Ist es natürlich immer die Frage, gehen die Leute wirklich so tief in ihre Einstellung, setzen die sich so viel mit ihrem eigenen Nutzerverhalten auseinander, um dann proaktiv der App mehr zu zeigen oder zu sagen, ich möchte das sehen und ich möchte das nicht sehen. Das wird in Zukunft eine Einstellung sein, die könnt ihr bei euren Instagram-Settings in diesem kleinen Burger-Menü oben rechts vornehmen. Ihr müsst also proaktiv der Plattform die Permission geben, euch das anzuzeigen. Ihr könnt auch weiter AktivistInnen folgen, ja, und deren Content konsumieren. Nur, das landet eben nicht mehr ungefiltert zu jeder Tages- und Nachtzeit in eurem Feed. Und das triggert mich auch häufig, ja. Und ich bin auch der Meinung, dass Social Media vielleicht auch nicht der richtige Ort ist, weil er zu viele Missbrauchsoptionen und zu vielen Einzelpersonen zu viel politische Macht zuschreiben würde in Zukunft. Und ich glaube, das ist schon eine ganz, ganz aktive Gefahr, der nicht nur sehr junge Leute da ausgesetzt sind, wenn wir so Richtung TikTok gucken. Ich finde den Move von Insta da eigentlich sehr schlau. Ja, und ich möchte eigentlich auch wieder mehr Unterhaltung dort sehen und ich möchte das ein bisschen leichter haben, weil ich habe meinen Feed so kuratiert, dass ich tatsächlich da sehr diverse Dinge sehe und auch sehr viel von diesen politischen, aktivistischen Inhalten sehe und mir manchmal das schon echt ein bisschen too much ist. Und ich schon gerne selber aussteuern möchte, wann, zu welcher Phase meines Lebens, in der ich das auch ertragen kann. Ja, also es gibt Phasen, da gucke ich auch jeden Tag Markus Lanz und höre jeden Morgen Gabor Steingart und gehe dann noch dazwischen, gucke ich mir in der Mittagspause die Tagesschau in 15 Sekunden.
Jetzt machst du aber hier wirklich einen Show auf.
Also nee, ohne Scheiß. Also wenn irgendwas in der Welt passiert und ich habe Bock, das zu verstehen, dann nerd ich da krank drauf ab. Ja, aber es gibt genauso lange und wahrscheinlich mehr Zeiten in meinem Leben, wo ich sage, ich will das jetzt überhaupt nicht sehen. Mhm. Ich will mich damit jetzt einfach mal gar nicht, ich will das alles ausschalten können. Und die Option möchte ich haben. Und nochmal, ich glaube wirklich, dass diese Person, wir haben häufig davon gesprochen, wie wenig Feedback die noch bekommen, wie viel ehrlicher Meinungen die ausgesetzt sind. Mal davon abgesehen, dass sie natürlich Kommentare ernten im Internet für ihr Verhalten und das auch sehr schwer zu ertragen ist häufig wahrscheinlich für Einzelpersonen. Halte ich es nicht für schlau, jedem Creator aufs Auge drücken zu müssen, sich zu irgendwelchen Inhalten auf der Basis zu äußern. Und es wird mit Sicherheit auch in Zukunft instrumentalisierte Politik-InfluencerInnen geben, von denen wir das gar nicht erwarten. Also blöd gesagt, das wissen wir schon, dass das passieren wird. Ja. Und da haben halt auch andere Länder, andere Kontinente einfach politische Interessen daran, dass das passiert. Und ich glaube, es ist schlau. Ja, ich mag das. Ich finde es gut.
Ich finde den Move von der Plattform an sich schlau, das zu machen, weil sie sich auch aus der Verantwortung rausnehmen, was Regulierung und Content-Screening und so weiter betrifft, einfach die Hände davon lassen. Wenn es eine Plattform gäbe, wo der ganze Content stattfinden kann, würde ich sagen, bester Move. Jedoch viele Themen, auf die ich politisch aufmerksam gemacht wurde, habe ich halt über Insta, TikTok, wo auch immer gesehen. Und da denke ich mir so, ach schade, weil ich verstehe natürlich, dass AktivistInnen da sein wollen, wo Menschen ihre Zeit verbringen.
Ja klar, auf jeden Fall.
Und dass das abgekappt wird aus einem Willen einer Plattform heraus, finde ich schwierig, wenn man sagt, das Motto der Firma ist Connecting the World.
Bin ich also bei
da,
dir?
Also da gibt's so, es gibt kein falsch oder kein richtig. Es ist für mich nur sehr schon eine Zensur in der Form. Mhm. Und ich verstehe, dass Pornografie, Alkoholismus, also das alles, ne, dass die Plattform da ganz klar sagt, findet hier nicht statt. Aber bei so einem Thema, wo potenziell ein Einfluss drauf sein könnte, was ja auch wichtig für die Welt wäre, und wir gucken da mal sehr aus unserer deutschen Brille drauf, guck dir das Ganze mal in den USA an. Nicht ganz unwichtig, gerade wenn wir uns dieses Jahr angucken. Und deswegen, ich bin da noch sehr, sehr zwiegespalten, weil ich kann deine Meinung sehr gut verstehen. Auch mein Nutzerverhalten ist so. Aber manchmal denke ich mir so, ach man, manchmal möchte ich aber auch zu dem Unangenehmen gezwungen werden.
Mhm. Guck mal, und deswegen ist es so cool, dass du jetzt hier am Start bist und mich da auch mal challengen kannst. So. Passend zu dem Thema, klar, wir lieben alle Social Media, wir leben, wir atmen das. Wir versuchen uns aber ja auch gerade bei Baby Gut Business immer uns selbst kritisch zu hinterfragen, wann immer das möglich ist. Und auch im Internet ist nicht immer alles eitler Sonnenschein.
Ja. Mhm.
Deswegen, wo siehst du denn aktuell im Hinblick auf die Zukunft die größten Gefahren von Social Media?
Ich glaube, die Tatsache, dass zu viele Menschen da draußen das verurteilen und keine Ahnung von Social Media haben. Also es ist, ich habe es im Studium früher gelernt, dieses Digital Divide hieß es damals noch. Also es gibt die Menschen, die Zugang zum Internet haben und es gibt die Menschen, die ja keinen Zugang haben. Das haben wir jetzt zum Glück mehr oder weniger geklärt auf der Welt. Aber Social Media ist halt ein Medium, was ganz viel verwendet wird. Das meinte ich vorhin auch mit diesem, es hat unsere Medienlandschaft verändert.
Mhm.
Und ich glaube, dass diese Lücke zwischen ich lehne das ab, ich will damit nichts zu tun haben und die Menschen, die das zu 100% verstehen oder denken zu verstehen, dass diese Lücke immer größer wird und dass das halt schon zu einer Spaltung hinsichtlich Wissen, Kultur und so weiter führen könnte. Und ich glaube, das könnte eine Gefahr sein.
Vielleicht führt aber ja auch das Abcanceln von diesen politischen Inhalten wieder zu mehr Medienkompetenz in der Hinsicht, weil denn sind Leute eben doch mal wieder gezwungen, sich über andere, in Klammern Qualitätsmedien, über solche Dinge zu informieren. Fände ich nicht schlecht.
Ja, mir macht das auch so ein bisschen Angst, weil klar, das sind dann so 60-jährige Menschen, die einem sagen, nee, Social Media, also will ich gar nichts mit zu tun haben. Die werden aber noch 20, 30 Jahre leben. Und es ist halt eine lange Zeit, wenn man bedenkt, was sie auch für einen Einfluss auf die Welt potenziell haben können, ob das jetzt Wahlen sind oder was anderes. Und das ist schon, das gibt mir schon zu denken, dass einfach so eine, ab einem gewissen Generationspunkt diese Art von Medien nicht konsumiert werden.
Kasta, allerletzte Frage. Wenn du 2 Millionen Follower jetzt über Nacht bekommen würdest, ja, was würdest du damit machen? Würdest du reich werden und nur noch Lippenstifte posten von L'Oreal oder würdest du deine Reichweite für was Sinnvolles einsetzen oder würdest du den Account verkaufen für teuer Geld, weil du gar keinen Bock auf Follower hast?
Boah, ich glaube, ich würde das so als Spielwiese für Marktforschung nehmen. So lauter Dinge erfragen und ausprobieren und einfach nur, also wenn man etwas geschenkt bekommt, tut es ja im Zweifelsfall nicht weh, wenn man es verliert. Und also da wirklich Dinge ausprobieren, die ich auf einem eigenen Account, den man großgezogen hat, nicht machen würde. Also ich glaube, das wäre der lustigste Account der Welt, weil ich einfach mir Leute dazu holen würde, die da Schabernack treiben würden.
Es ist ja eigentlich Basic BWL-Theorie, habe ich gelernt, jetzt zuletzt wieder im Doppelgänger-Podcast, dass wenn du Menschen etwas wegnimmst, das für die sehr, sehr viel schlimmer ist, als wenn sie das proaktiv wollen. Ja. Und ja, vielleicht könntest du dich ja gar nicht mehr so leicht trennen von deinen 2 Millionen Fans. Das würde dir vielleicht sehr wehtun. Ja, und
gut, aber die würden mir ja nicht folgen wegen mir. Also deswegen wäre es halt so eine krasse Spielwiese.
Du, das war auch eine rein hypothetische Frage. Mein Gott. Jetzt lass es doch gut sein.
Okay.
Okay, das war herrlich. Ich danke dir. Das war das Ende des Gesprächs.
Ach, so schön hier zu sein.
Ja, ne?
Ich freue mich.
Kasta, was wird denn dein erstes Projekt bei Baby Gut Business, unser erstes neues Projekt?
Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Also das Thema Weiterbildung im Bereich Social Media, du hast es selber gesagt, seit wann ich das mache mit der Uni, das wird wirklich so das große Projekt, an dem ich auch jetzt schon arbeite. Und es wird einfach ein Baby Gut Business Educational Program geben. Das ist jetzt gerade noch der sperrige Arbeitstitel.
Ja.
Das wird noch sexy klingen dann irgendwann. Aber es geht wirklich darum, wir bringen unser gemeinsames Social-Media-Wissen unter die Leute. Und zwar so komprimiert, dass Menschen einfach das Maximale da rausholen. Und wir werden verschiedene Formen dafür ausprobieren, wie man das machen kann. Das wird nicht 1% finished sein in dem Moment, dass wir rausgehen und noch gar nichts gemacht haben. Aber das wird so ein Versuchsprojekt sein. Und
101% finished sein, Leute.
Ja, und ich freue mich da in der Form, mit dir diese gemeinsame geballte Power an Social Media Wissen rauszuhauen und mit den Menschen das alles zusammenzumachen. Und
ja, und es ist tatsächlich auch der einzig logische nächste Schritt, muss ich sagen. Ich werde so häufig, sei es bei Instagram, sei es hier über den Podcast und so weiter, gefragt, ob ich noch Workshops anbiete, ob wir noch Marken beraten, ob wir Agenturen beraten, ob wir ein digitales Weiterbildungsangebot haben. Und man muss wirklich sagen, ich kann dann häufig auch nichts guten Gewissens empfehlen, weil da draußen gibt's so viel shady Social Media Weiterbildungen, wo ich mir denke, ey, für den Preis, also ich habe die teilweise auch getestet, natürlich in Vorbereitung auf unser eigenes Weiterbildungsprogramm, so mal ein bisschen zu gucken, was ist denn der Status quo und wie weit vorne müssen wir denn anfangen zu erklären, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist denn der Wissensstand da draußen. Und ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Mhm. Also das ist jetzt hier gar nicht so eine soll jetzt so eine shameless Self-Promotion sein. Aber ey, wenn ich sowas mache, dann mache ich das richtig. Und deswegen habe ich es bisher auch noch nicht gemacht, weil mir die Power einfach, also der Sparringspartner dazu gefehlt hat. Und ich mache ja auch noch mit Farina eine neue Brand jetzt Ende des Jahres. Und dementsprechend war das jetzt gar nicht mehr auf der Agenda. Aber ich freue mich umso mehr, weil dafür steht Baby Gap Business. Wir wollen den Leuten Social Media erklären. Warum? Weil das machtvollste Kommunikationsmittel ist, was wir haben. Ob wir Richtung Politik gucken, ob wir Richtung Wirtschaft gucken, ob wir auf Marken gucken, ob wir auf einzelne Personenmarken schauen. Und ich bin der Meinung, das muss man verstehen heutzutage und das kann man für sich nutzen. Ja. So. Und das wollen wir beibringen.
Ja, und das Schöne daran ist, dass es halt sowohl für Menschen relevant ist, die selber Content auf Social Media kreieren, also die vielleicht Creator oder Creatorinnen sind und das selber machen wollen, ist aber auch vor allem für Unternehmen. Und das ist ja, wieder kommen wir zu unseren Gegensätzen. Du in der Creator-Branche groß geworden, ich in der Unternehmensseite oder Plattformseite groß geworden. Und da auch, also ich habe ja gesehen, was bei Unternehmen teilweise für falsches Wissen ist.
Das liegt aber daran, dass es
natürlich.
Es gibt ja keinen Ausbildungsberuf im Social-Media-Marketing-Bereich. Ja. So, das machen wir jetzt.
Ja. Ja.
Dementsprechend, genau, ich freue mich sehr darauf. Alle weiteren Infos findet ihr dann ganz bald bei uns und immer hier in den Shownotes natürlich. Wir packen mal direkt einen Newsletter-Anmeldungslink mit da rein. Das heißt, wenn ihr als Erste mit dabei sein wollt, dann könnt ihr euch da schon mal pre-registern. Und genau.